Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, heute Morgen an diesem ganz besonderen Sabbat hier bei euch zu sein. Ein ganz besonderer Sabbat, der gestern Abend schon angefangen hat, besonders zu sein. Gestern Abend war ich unterwegs mit meinem Fahrzeug und ich fuhr in Richtung vom Sonnenuntergang. Und da habe ich mir den Sonnenuntergang ein bisschen angeschaut. Diese weichen, warmen Farben, die verschiedenen Blautöne, das Gelb und das Orange. Und auf der linken Seite konnte ich schon den ersten Stern sehen. Und da habe ich zu mir gedacht, wow, das ist ja wunderschön. Das ist etwas, das man nicht kopieren kann. Es ist so, als ob unser wunderbarer Gott und Schöpfer das Gemälde für uns gestern Abend gemalt hat an den Himmel, um uns daran zu erinnern, wie sehr er uns liebt. Dann bin ich ins Bett gegangen und heute Morgen ist ja auch besonders, weil es der erste Sabbat ist vom ersten Tag vom neuen Jahr. Da habe ich mir gedacht, wie treffend und wie gut es doch ist, wenn wir heute Gott an die erste Stelle von unserem Leben tun. Aber nicht nur heute, sondern das ganze Jahr hindurch. Ich habe heute Morgen eine Geschichte mitgebracht. Und diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Und ich finde, es ist auch eine erstaunliche Geschichte. Und wenn ich sie jetzt erzähle, so möchte ich euch gerne ermutigen, herauszufinden, wie man diese Geschichte in ein Wort zusammenfassen kann. Was ist die Essenz von dieser Geschichte? Es war eine kühle Nacht gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als wir sehen, wie eine Frau nachts alleine an die Küste von Orange Beach, Alabama geht. Dort steigt sie in ein Ruderboot. Und dabei hatte sie eine Blechdose. Und der Blechdose, der Inhalt von dieser Blechdose, war ihr sehr wichtig. Er war aber zugleich auch sehr gefährlich für sie. Als sie an der Insel angekommen war, nahm sie diese Blechdose und sie ging zu einem alten Baum und dort begrub sie die Blechdose und hat es wieder zugedeckt, die Erde. Dann schlüpfte sie mit ihrem kleinen Boot wieder zurück in die dunklen Gewässer, sie ging nach Hause und sie lebte ihr Leben weiter. Dies tat sie für die nächsten 60 Jahre. Dort lag das Geheimnis begraben vom Inhalt von dieser Blechdose. Bis Andy Andrews, der Autor Andy Andrews vom Buch The Heart Mender, diese Blechdose zufällig mit seiner Schaufel ausgrub. Sie war mittlerweile schon ein bisschen rostig. Er öffnete den Deckel und er schaute hinein. Und der Inhalt erstaunte ihn. Was war darin? Es waren alte Familienfotos und deutsche Kriegsmarineknöpfe und Ringe. Der Inhalt ließ ihn nicht mehr los, also ging er auf die Suche, um herauszufinden, ob er noch mehr Informationen darüber bekommen konnte. Er wurde schließlich fündig in der Kirche, die er besuchte, bei einem älteren Ehepaar, sie hießen Joseph und Helen Newman. Und sie wussten genau Bescheid über den Inhalt von dieser Blechdose, weil es ihnen gehörte. Sie erzählten ihm anschließend ihre erstaunliche Geschichte. Josef Landermann war ein Leutnant, der an Bord vom Unterseeboot 166 von der deutschen Kriegsmarine war und er war auf einer geheimen Mission, um vor der US-Küste vor Alabama Versorgungsschiffe von den Amerikanern zu versenken. Er war verheiratet und er hatte eine kleine Tochter. In der deutschen Kriegsmarine war er aber nicht freiwillig, sondern er wurde gezwungen dazu. Er konnte sich also mit der Nazi-Ideologie nicht identifizieren. Während einem Urlaub, als er seine Frau Tatjana und Tochter Rosa besuchte, musste er miterleben, wie ein englischer Bombenangriff seine Frau und Tochter tötete. Herzzerbrochen musste er wieder einrücken zum Unterseeboot für diese geheime Mission. An Bord von diesem Unterseeboot war auch ein Nazi-Beobachter und er hieß Schneider und er hasste Josef zutiefst. Und das hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Denn vor dem Krieg haben der Herr Nazi Schneider und Josef zusammen an der Oxford-Universität studiert. Dort musste Herr Schneider allerdings wurde rausgeworfen, weil er seinem jüdischen Professor damals mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Und Josef eilte dem Professor damals zur Hilfe. Es geschah am 19. Juli 1942, als der Nazi Schneider und Josef nachts alleine auf der Brücke vom Unterseeboot waren. Sie waren in der Küstennähe von Alabama, als der Nazi Schneider seine Pistole zückte und er erschoss Josef zweimal, einmal in die Schulter und einmal ins Bein. Josef fiel schwer verletzt ins dunkle Gewässer und er schaffte es wie durch ein Wunder an die Küste zu treiben. Dort lag er nachher völlig erschöpft am Strand. Es war in derselben Nacht, um circa 2:30 am Morgen, als Helen Mason alleine an diesem selben Strand spazieren ging. Sie war nur 4 Monate verheiratet mit einem amerikanischen Kampfpilot-Ausbildner, der allerdings bei einer deutschen Luftwaffe-Angriff in England umgebracht wurde. Ihr Leben wurde danach immer mehr von Bitterkeit erfasst. Sie hasste die Amerikaner und ganz besonders die Deutschen über den sinnlosen Tod von ihrem Mann. In dieser Nacht war sie verbittert unterwegs, weil sie nicht schlafen konnte. Und es geschah, dass sie Josef, den blutenden, erschöpften und schwer verletzten Josef am Strand, er lag dort am Strand und sie hat ihn entdeckt, als sie seine deutsche Kriegsuniform sah und sie ihn fragte, ob er ein deutscher Soldat sei. Und Josef ihr sagte ja, da entlud sich ein Sturm der Emotionen in Helen. Sie fing an, auf Josef mit beiden Fäusten einzuschlagen, während sie ihn beschuldigte für den Tod von ihrem Mann. Dies tat sie so lange, bis sie völlig erschöpft war. Und sie dachte nachher, dass sie noch ertrinken würde im Wasser. Aber sie hatte nicht mehr die Kraft dazu. Dann dachte sie, dass sie ihn am nächsten Tag der Polizei ausliefern würde. Sie stand auf und sie wollte gehen, als sie hörte ein bitterliches Weinen. Und sie hörte, wie Josef sich entschuldigte für den Tod von ihrem Mann und er den Namen von seiner Frau und Tochter ausrief. Helen drehte sich um, sie ging zu Josef, sie zerrte ihn auf die Füße und sie schleppte ihn zu ihrer Hütte, die nicht weit weg war. Dort versorgte sie seine Wunden und er blieb in ihrer Hütte. Sie hat ihn nicht ausgeliefert an der Polizei, doch sie hasste Josef zutiefst. Etwa einen Monat später, als Josef und Helen alleine am Strand spazierten, Josef hatte sich ziemlich gut erholt von seinen Wunden, da nahm die Geschichte eine dramatische Wendung. Helen fragte Josef, ob er immer noch seine Frau und Tochter vermisste, worauf Josef zu Helen sagte, du vermisst doch auch deinen toten Mann. Da sagte Helen zu Josef, wir sind nicht in der gleichen Situation. Und da erwiderte Josef zu ihr und sagte, doch, meine Frau und meine Tochter, sie wurden auch umgebracht. Es war erst in diesem Moment, als Helen begriff, dass auch Josef seine Liebsten verloren hatte im Krieg. Sie weinten anschließend beide bitterlich und da sagte Josef etwas ganz Bedeutendes zu Helen. Er sagte zu ihr, du und ich, wir sind beides Opfer von unserer ungerechten Vergangenheit. Aber wir müssen nicht Gefangene von ihr bleiben. Wir müssen uns entscheiden, einander zu vergeben. Aus diesem entscheidenden Abend zusammen wuchs eine starke Liebesbeziehung und Josef und Helen heirateten anschließend. Um was geht es in dieser Geschichte? Wie könnten wir diese Geschichte in einem Wort zusammenfassen? Ja, es ist erstaunlich, wie ihr Leben sich entwickelt hat und wie sie sich gefunden haben. Doch ich glaube, die Essenz von dieser Geschichte ist die von Vergebung und Wiederherstellung.
Josef und Helen, sie mussten sich entscheiden, den Weg der Vergebung zu gehen. Ich glaube, dieser Weg ist wahrlich nur möglich mit Gottes Hilfe. Loslassen, loszulassen vom Schmerz der Vergangenheit ist nur möglich mit Gottes Hilfe, wenn wir uns entscheiden, diesen Weg mit Gott zu gehen. Es steht in Philipper Kapitel 4, Verses 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und im Philipper Kapitel 2, Verses 13 steht, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Gottes Liebe, Vergebung und Wiederherstellung, ist das nicht das zentrale Thema im großen Erlösungsplan? Ich glaube, sie beginnt bei Gott durch den Heiligen Geist, der uns die Einsicht gibt, das Wollen und die Kraft schenken möchte, einen Weg zu gehen vom Opfer zum Überlebenden. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren ungerechterweise angeklagt wurde für viele schwere Verkehrsstraftaten, die ich aber nie begangen hatte, außer eine, die ich aber auch nie ablehnte. Ich musste eine Gegenanklage machen und versuche mich zu schützen, und ich erlebte ein bitteres Jahr, während ich auf meinen Gerichtstermin wartete. Meine finanzielle Existenz war damals bedroht und eine ganze Mischung von Emotionen erfüllte mich. Verzweiflung, Bitterkeit, Wut und Hass erfüllten mich über diese Ungerechtigkeit, die mir widerfahren war. Zu dieser Zeit war ich nicht gottgläubig, ich war also alleine mit meinen Sorgen und Gedanken. Ich kann mich erinnern, wie ich manchmal nachts wach im Bett lag und wie ich nachsinnte, und ich hatte schwere Gedanken, manchmal auch böse Gedanken. Meine Gesundheit litt zusehends unter der Belastung und an der Arbeit bekam ich auch immer mehr Probleme. Es war erst, als das Gericht mich befreite von den ungerechten Anklagen, dass es mir wieder besser ging. Im Nachhinein habe ich viel gelernt über die Auswirkungen von Unversöhnlichkeit, Bitterkeit und Hass. Ich habe gelernt, dass es ein schwerer Weg ist. Gott hätte mir gerne geholfen, wenn ich seine Hilfe angenommen hätte. Ja, es ist wahr, ich war ein Opfer von Ungerechtigkeit. Und wenn einem so etwas widerfährt, dann finde ich, ist es sehr wichtig, dass man so etwas nicht kleinredet oder beschönigt. Wenn man aber ein Opfer ist und dort bleibt, dann bleibt man auch ein Gefangener. Was sagte Jesus, wieso er gekommen ist? In Lukas Kapitel 4, Verses 18 und 19 steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Ich glaube, diese Verse möchte uns zeigen, dass der Herr eine frohe Botschaft hat für uns. Es gibt Hoffnung. Ich glaube, diese Verse möchte uns auch sagen, dass Jesus uns Freiheit schenken möchte, wenn wir Opfer von unserer Vergangenheit sind. Jesus möchte uns auch helfen zu sehen, dass es einen besseren Weg gibt. Und Jesus möchte auch den Unterdrückten Gerechtigkeit schenken. Doch ich glaube, am wichtigsten ist es, dass Jesus uns seine Gnade und Liebe zeigen möchte. Und ich glaube, das ist es, was uns verändert. Ich glaube, was uns verändert ist, wenn wir die Liebe Gottes selber erkennen oder wenn wir sie sehen in anderen Menschen. Ich habe mir überlegt, wenn ich mir ein Bild aussuchen müsste, wie es sich emotional anfühlt, verletzt zu werden, da bin ich schließlich auf das folgende Bild gestoßen. Ein Strudel. Die emotionale Verletzung wirft dich in einen Strudel der Gefühle, die droht, dich runterzuziehen. Du schwimmst in dieser ungerechten und gefährlichen Situation. Verzweifelt versuchst du aus eigener Kraft herauszuschwimmen. Wir können sehen, der Strudel ist stark und er ist gefährlich. Und unsere Kräfte sind begrenzt. Du kommst an einen Moment, wo du erkennst, dass du Hilfe brauchst. Jesus ist immer für dich da. Und er streckt seine Hand nach dir aus und er sagt, ich möchte dir helfen. Du aber musst eine Entscheidung treffen. Willst du den Weg der Vergebung mit Gott gehen oder nicht? Es gibt zwei Hauptarten von Vergebung. Es gibt die menschliche Vergebung und es gibt die göttliche Vergebung. Wie ist die göttliche Vergebung? In 1. Korinther Kapitel 13, Verses 5 steht, Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Und in Mika Kapitel 7, Verses 18 und 19 steht, Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und dort sind sie für immer weg. Wie ist die menschliche Vergebung manchmal? Ich vergleiche sie mit diesem Beil. Das ist ein gefährliches Beil. Und mit ihr kann man sehr effektiv verletzen. Dann kommt es dazu, dass wir uns sagen, ja, wir möchten vergeben. Dann nehmen wir das Kriegsbeil und wir sagen, wir vergraben das Kriegsbeil. Und wir nehmen es und wir tun es in die Erde und wir vergraben das Kriegsbeil. Aber wir geben Acht, dass wir das Beil nicht ganz begraben, sondern wir lassen noch den blutverschmierten Stiel draußen. Es könnte ja sein, in der Zukunft, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo alte Gefühle wieder erweckt werden, da es vielleicht vorteilhaft sein könnte, wenn wir das Bein noch zur Hand haben könnten. Dann können wir schnell den Stiel ergreifen, es herausnehmen und wir können wieder verletzen. Auch hier gibt es einen Strudel. Einen Strudel der Verletzungen, der nach unten zieht. Was bedeutet eigentlich das Wort Vergebung? Das biblisch-griechische Wort Vergebung ist das Wort Aphiemi und es ist reich an Bedeutung. Aphiemi kommt vom Präfix apo und das bedeutet einen Abstand zwischen etwas setzen, loslassen. Und hiemi, was bedeutet in Bewegung setzen? Wir setzen also in Bewegung, etwas loszulassen. Was tut Gott mit unseren Sünden, wenn wir ihn um Vergebung bitten? Wir haben gesehen im Bibelvers vorher, er wirft sie symbolisch in die Tiefe des Meeres. Wenn wir uns entscheiden, den Weg der Vergebung mit Gott zu gehen, dann möchte uns Gott das Geschenk von Aphiemi Vergebung schenken. Als Missionare im nördlichen Teil von Alaska unterwegs waren und dort die Bibel zu übersetzen in die Sprache der Inuit, da entdeckten sie etwas Ungewöhnliches. Das Wort Vergebung schien es nicht zu geben. Sie haben aber ein ähnliches Wort gefunden und das Wort heißt Isu Magi Juju Jungnai Mermik. Und das bedeutet so viel wie nicht mehr daran denken können. Die Übersetzer benutzten anschließend überall dieses Wort, wo das Wort Vergebung in der Bibel stand. Was sagt uns Gott über nicht mehr daran denken können? In Jeremia, Verses 31, Verses 34 steht, so spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Als ich in der Bibel das Wort Afiemi nachforschte, entdeckte ich etwas Interessantes. Im Neuen Testament gibt es 142 Verweise auf das Wort Afiemi. 47 sind in Matthäus, 34 sind in Markus, 34 in Lukas und 14 im Johannes. Es bleiben also nur noch 13 für das ganze restliche Neue Testament. Was möchte ich damit aussagen? Ich glaube, Vergebung hat einen ganz engen Bezug auf das Leben von Jesus. Es ist ganz Jesus-zentriert, denn Jesus ist die große Quelle aller Vergebung. Als die Jünger Jesu fragten, ihnen zu lehren, wie man betet, was hat ihnen Jesus gesagt? Er sagte in Matthäus Kapitel 6, Verses 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergebung vertikal, die göttliche Vergebung, und Vergebung horizontal unseren Mitmenschen gegenüber, war Jesus so wichtig, dass er es in dieses Lehr- und Betengebet mit einbezogen hat. Vergebung vertikal, die göttliche Vergebung, und Vergebung horizontal unseren Mitmenschen gegenüber, was ergibt das? Es ergibt ein Kreuz. Es ist ganz Jesus-zentriert. Anderen Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben, ist schwer. Aber den Weg der Unversöhnlichkeit ist ein noch schwererer Weg. Gott möchte uns helfen, wenn wir uns entscheiden, den Weg der Vergebung mit ihm zu gehen. Corrie ten Boom war eine Christin, die in Holland während dem Zweiten Weltkrieg lebte mit ihrer Familie. Und sie retteten dort schätzungsweise 800 Juden vor dem Tod, indem sie sie in ihrem Haus versteckten. Sie wurde gefasst und mit ihrer Schwester musste sie ins Konzentrationslager Ravensbrück gehen. Dort musste sie miterleben, wie ihre Schwester starb. Nach dem Krieg ging sie unter anderem durch Deutschland als Rednerin mit der Botschaft, dass Gott vergibt. Sie schrieb in ihrem Buch The Hiding Place die folgende Geschichte. Es geschah 1947 in einer Kirche in München, nachdem sie dort über Gottes Vergebung gepredigt hatte, als sie sah, wie ein Mann auf sie zukam. Sie erkannte ihn sofort als einen ehemaligen, besonders bösen Wächter vom Konzentrationslager Ravensbrück, wo ihre Schwester starb. Er lief auf sie zu, er kam zu ihr und er sagte zu ihr, Fräulein, das ist eine gute Botschaft, die Sie da gepredigt haben. Ich war ehemals ein Wächter im Konzentrationslager Ravensbrück. Doch nach dem Krieg hat mich Gott gerettet. Ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht mehr rückgängig machen kann, aber ich weiß auch, dass Gott mir vergeben hat. Dann nahm er seine Hand, er streckte es zu ihr aus und er sagte zu ihr, würden Sie mir auch vergeben? Ein fürchterlicher Kampf entbrannte in ihr und in ihrer Not ging sie zu Jesus und sie sagte, Jesus, hilf mir, ich kann ihm nicht vergeben, ich kann ihm nur meine Hand geben. Dann erhob sie mechanisch ihre Hand und legte es in die Hand des ehemaligen Wächters. Es war in diesem Moment, als etwas Wunderbares geschah. Es war wie ein Staudamm, der in ihr losbrach. Und die ganze Bitterkeit und die Abneigung verschwanden. Und mit Tränen in den Augen sagte sie zu ihm, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Jesus hatte sie in diesem Augenblick befreit. Ich habe mir überlegt, was für ein Bild, das ich auswählen könnte, um emotionale Verletzungen darzustellen. Und ich bin schließlich auf das folgende Bild gestoßen. Ein Feuer. Innere emotionale Verletzungen und auch Unversöhnlichkeit, sie brennen in unserer Seele. Das schmerzt und es zerstört. Doch Jesus eilt uns zur Hilfe und er möchte uns sagen, ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt. Ich habe es selber auch erlebt und ich möchte dir gerne helfen. Was braucht es, damit ein Feuer gelöscht werden kann? Ein Feuer braucht Brennstoff. Wenn ein Feuer kein neuer Brennstoff bekommt, dann stirbt es aus. Unsere Gedanken können manchmal auch ein Brennstoff sein. Um ein Feuer zu löschen, braucht es aber auch Zeit. Manchmal geht das sehr schnell und manchmal dauert es sehr lange. Manchmal denkt man, dass das Feuer erloschen ist und auf einmal lodert es wieder auf. Dann braucht es eine Glutwache. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ganz eng mit Jesus zusammenarbeiten, ihm immer wieder unsere Gedanken übergeben und die Situation mit ihm im Gebet besprechen. Wenn ich mein Leben ganz ehrlich und offen betrachte, was hindert mich oft, den Weg der Vergebung mit Gott zu gehen? Ich muss leider gestehen, in meinem Leben ist es mein Stolz. Vielleicht ist das manchmal auch so in deinem Leben. Wenn wir ganz an den Anfang vom Erlösungsplan gehen, so sehen wir, dass Gott, dass Jesus ungerechterweise angeklagt wurde vor dem ganzen Universum. Wie ist Jesus mit dieser äußerst schmerzhaften Situation umgegangen? Ich glaube, bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir zuerst noch eine andere Frage uns stellen. Und diese Frage ist, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Wir wissen, dass er der Kommandant ist von den himmlischen Heerscharen. Sie lieben es, vor ihn niederzuknien und ihn anzubeten. Wir wissen auch, dass Jesus in einer für uns unvorstellbaren Herrlichkeit lebte. Das können wir gar nicht wirklich vollends begreifen, weil wir das noch nie erlebt haben. Wir wissen auch aus der Bibel, dass er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende von allem. Wir wissen auch, dass Jesus nur ein Wort sprechen muss und das Universum entsteht, unsere Welt entsteht in all seiner wunderbaren Schönheit. Wir können nur etwas erschaffen mit dem, was wir schon haben, aber Jesus muss nur ein Wort sprechen. Er ist der Schöpfer des unendlichen Universums. Vor ein paar Sabbate habe ich gelesen in der Sabbatschullektion, dass es über eine Trilliarde Galaxien da draußen gibt, mit über eine Milliarde von Sternen in einer Galaxie. Das ist unvorstellbar groß. Und Jesus hat es alles erschaffen. Wir wissen auch, dass Jesus allwissend und allmächtig ist. Und schließlich wissen wir, dass Jesus der König der Könige ist. Ich glaube, alle Worte in diesem Universum sind nicht ausreichend, die Größe und die Erhabenheit von Jesus vollständig darzustellen. Doch es ist genau dieser Jesus, der ungerechterweise angeklagt wurde von dem ganzen Universum, der sich entschied, einen außerordentlichen Weg der Demut und der Versöhnung zu gehen, obwohl er schuldlos war. Es steht über diesen unglaublichen Weg in Philipper Kapitel 2, Verse 6 bis 11. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Ich glaube, es ist uns nicht wirklich ganz bewusst, welchen demütigenden Weg der Versöhnung Jesus hier auf sich genommen hat. Ich glaube, dieses Thema ist so tiefgründig, dass es einmal die Wissenschaft von einer Ewigkeit sein wird. Ich glaube, als Jesus im Garten Gethsemane am Ausbluten war und er gerungen hat mit der Entscheidung, soll ich ans Kreuz gehen oder nicht, da hätte er sich entscheiden können. Nein, ich gehe zurück in die Herrlichkeit bei meinem Vater, und ich glaube, die Engel hätten ihn mit offenen Armen empfangen. Doch was wäre mit der verlorenen menschlichen Rasse geschehen? Ich glaube, als Jesus dort auf dem Boden am Ausbluten war und durch die Last unserer Sünden, da sah und hörte er uns durch die Jahrhunderte. Das Weinen der Misshandelten, die Sterbenden ohne Hoffnung und die Menschen, die Hilflosigkeit der Menschen, die Gefangene der Sünden waren. Ich glaube, es war in diesen Momenten, als sich Jesus entschied, aus Liebe und Barmherzigkeit den Weg nach Golgotha ans Kreuz zu gehen, für deine und meine Erlösung. Und selbst noch als er auf dem Kreuz war, kurz vor seinem Tod, was hat er noch seinem Vater gesagt? Er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zum Ende von dieser Predigt möchte ich dich fragen: Hast du ein emotionales Feuer der Verletzung in dir? Etwas, das in dir brennt, das noch nicht vergeben ist und das dich beschäftigt? Vielleicht hat dich ein Freund oder Freundin verletzt. Vielleicht hat dich jemand in dieser Gemeinde verletzt. Oder vielleicht hast du das gemacht. Vielleicht gibt es in deiner Ehe noch Feuer, unvergebene Feuer der Verletzungen. Oder vielleicht hast du jemand anders verletzt. Wenn du die Stimme des Heiligen Geistes erkennst, dann zögere nicht und folge ihm heute nach auf dem Weg der Vergebung und der Versöhnung. Amen.